Einen wunderschönen guten Morgen alle miteinander. Schön, euch zu sehen. Ich darf euch Grüße mitbringen. Ich war gestern bei den Rangern. Die haben wieder ihr Leiterwochenende, wo sie sich Zeit nehmen, Dinge zu reflektieren, einen Ausblick auf das Jahr 2025 zu halten. Und ich bin immer wieder begeistert, was wir da für eine Truppe am Start haben. Viele junge Leiter sind da auch mit hineingekommen. Und ich glaube, was die immer wieder gebrauchen können, ist unser Gebet. Michael habt ihr letzten Sonntag schon auf der Bühne gesehen. Und lasst uns für sie beten. Die haben sich viele tolle Sachen vorgenommen, dass Gott ihnen Gnade schenkt, ihnen Gelingen schenkt und dass das ein richtig gutes Jahr wird. Und das gilt auch für uns heute Morgen und deswegen möchte ich nochmal beten. Himmlischer Vater, ich danke dir für diesen Morgen. Ich danke dir, dass heute Sonntag ist, dass wir als deine Gemeinde hier sein dürfen, um dich zu erleben. Danke für diesen wundervollen Lobpreis, für Worte, die du uns in den Mund legst, um dich zu beschreiben, was du uns bedeutest und was wir auch dir bedeuten, Herr. Und ich danke dir auch, dass du uns dein Wort geschenkt hast, damit wir das Leben darin haben, Herr. Und deswegen bitte ich dich, Herr, schenk mir Gnade, ja auch dieses herausfordernde Thema verständlich nahe zu bringen. Und ich bete, Heiliger Geist, dass du unser Herz öffnest für dein Reden, für deine Liebe, für deinen guten Plan für unser Leben. Amen. Ja, ich habe letzten Donnerstag meinen Sohn von seinem Spieldate abgeholt und es war schon dunkel und wir fuhren zurück, waren zum Glück keine Autos da und mein Sohnemann, wie immer, Papa, lass uns ein Wettrennen machen und er hat mich abgezogen. Ich hatte aber auch meinen E-Scooter dabei, der fuhr nur 20. Und dann fuhr er mir davon, natürlich mit dem Popo hinten am Wackeln, hey Papa, wo bleibst du? Und als er immer näher auf die Kreuzung zufuhr, kam instinktiv ein Impuls in mir, der schrie, bremst bei der Kreuzung. Kennen das einige Eltern hier auch? Ja, danke schön. Danke schön. Ja, so geht es uns als Eltern. Wir lernen, vorausschauend zu werden und wir lernen, Gefahren zu identifizieren und zu versuchen, unseren Kindern verständlich zu machen, ja, darauf zu reagieren, achtsam zu sein. Aber ich frage jetzt nicht nach Hände heben. Meine Kinder hält das nicht davon ab, dass ich jeden Tag 1000 Herzstillstände durchlaufen muss. Und wenn ich sage, hey, das könnte eine Gefahr sein, dann wisst ihr, das ist für sie eine Motivation zu zeigen, ach Papa, mach dir keine Sorgen. Und wisst ihr, wir befinden uns ja gerade in der Jakobus-Reihe und so ging es auch Jakobus in Bezug auf seine Hörerschaft. Auch wenn er harte Worte benutzt, sehen wir da auch darin ganz stark ein väterliches Herz. Er sah nämlich die Gemeinden vor Augen, die vor einigen Prüfungen standen. Herausforderungen, die sie meistern mussten, die aber bei ihm total die Alarmglocken auslösten. Und er sagte, ich muss ihnen schreiben, damit sie wissen, wie echter Glaube in so welchen Herausforderungen reagiert. Und das ist auch sein Thema in seinem Brief, echter Glaube. Echter Glaube, der sich nicht in der Theorie abzeichnet, in schönen Worten, sondern der sich im Leben des Menschen bewähren muss. Und sich darin abzeichnet. Und wie Jakobus das so seinen Leuten rüberbringt, ja, da merken wir, da hat der Jakobus so ein bisschen seine eigene Art. Ich weiß nicht, ob du Krimis guckst oder auch Actionkomödien. Wenn es zu einem Verhör kommt, dann gibt es ja meistens zwei Polizisten. Und der eine macht den guten Cop und der andere macht den bösen Cop. Und der gute Cop versucht mit dem Verhörten so zu sprechen, dass er das Gefühl bekommt, hey, ich bin auf deiner Seite. Hey, ich bin für dich. Ich will dir helfen. Und der böse Cop, der haut auf den Tisch. Der zeigt dem Verhörten alle Konsequenzen, wenn er nicht bereit ist, zu kooperieren. Und das Interessante aber bei den beiden Cops ist, dass es beiden um die Wahrheit geht. Und die Gegensätze, die wir dort sehen, sind eigentlich ein Zusammenspiel. Und so ist das auch im Neuen Testament. Der Heilige Geist hat sich gedacht oder hatte den Eindruck, dass jemand wie Jakobus, der auch auf den Tisch schaut, die Sachen knallhart bei Namen nennt, vielleicht sogar auch manchmal ein bisschen überspitzt, hey, dass das für das Neue Testament im Zusammenspiel mit Paulus, Petrus und all denen unverzichtbar ist. Aber heute geht es halt darum, er möchte eure Gemütlichkeit attackieren. Er möchte die Dinge ansprechen, wo wir manchmal, wie meine Kids, und ich zähle mich da auch zu, wo wir manchmal sagen, ach komm, das muss man doch nicht so ernst nehmen, oder? Lass uns mal reinschauen, was Jakobus uns zu sagen hat. Ich war übrigens die Woche erkältet oder krank. Eigentlich heißt das oh, okay. Mir geht es wieder besser, aber ich muss ein bisschen viel trinken oder wenn ich mal meine Nase putzen muss, ja, dann verzeiht ihr mir, okay? Wir wollen starten. Meine Geschwister, ihr glaubt doch an Jesus Christus, unseren Herrn, dem alle Macht und Herrlichkeit gehört. Dann dürft ihr aber Rang und Ansehen eines Menschen nicht zum Kriterium dafür machen, wie ihr mit ihm umgeht. Angenommen, in euren Gottesdienst kommt ein vornehm gekleideter Mann mit goldenen Ringen an den Fingern. Es kommt aber auch ein Armer in zerlumpter Kleidung herein. Wenn ihr nun dem mit der vornehmen Kleidung besondere Aufmerksamkeit schenkt und zu ihm sagt, hier ist ein bequemer Platz für dich, während ihr zu dem Armen sagt, bleib du dort drüben stehen oder setz dich hier bei meinem Fußschemel auf den Boden, messt ihr dann nicht in euren eigenen Reihen mit zweierlei Maß? Und macht ihr euch damit nicht zu Richtern, die sich von verwerflichen Überlegungen leiten lassen? Hört, meine lieben Geschwister, hat Gott nicht gerade die, die in den Augen dieser Welt arm sind, dazu erwählt, durch den Glauben reich zu werden? Hat er nicht gerade sie zu Erben seines Reiches bestimmt, zu Erben des Reiches, das er denen zugesagt hat, die ihn lieben? Doch was macht ihr? Ihr behandelt den Armen geringschätzig. Sind es denn nicht die Reichen, die euch unterdrücken und euch sogar vor die Gerichte schleppen? Und sind es nicht die Reichen, die den wunderbaren Namen unseres Herrn verhöhnen, der über euch ausgerufen ist? Nun, wenn ihr euch wirklich nach dem königlichen Gesetz richtet, wie es in der Schrift niedergelegt ist, liebe deine Mitmenschen wie dich selbst, dann handelt ihr gut und richtig. Doch wenn ihr Rang und Ansehen eines Menschen zum Kriterium dafür macht, wie ihr mit ihm umgeht, begeht ihr Sünde und werdet vom Gesetz als Gesetzesübertreter überführt. Die Frage, die Jakobus hier für uns heute bewegt, ist, wie zeigt sich echter Glaube im Miteinander? Unser Miteinander, so wie wir miteinander umgehen, das beeinflusst unseren Glauben. Und auch umgekehrt, unser Glaube beeinflusst, wie wir miteinander umgehen. Und deswegen fühlt sich Jakobus auch gezwungen, diesen heiklen Punkt in der Gemeinde anzusprechen. Und er sagt, hey, euren Glauben, deinen Glauben an Jesus Christus, halte davon frei, weil es sich nicht mit diesem Glauben vereinbaren lässt. Und was ist das, wovon wir unseren Glauben freihalten müssen? Nämlich, dass wir Menschen unterschiedlich betrachten und dementsprechend auch behandeln. Je nachdem, was sie für ein Ansehen haben. Und wer den letzten Vers, ich habe ihn sogar noch an der Wand stehen, lesen kann, der sieht, hey, das, was Jakobus uns heute hier sagt, das ist nicht ein Kavaliersdelikt. Das gehört nicht zu den guten Manieren dazu, sondern wer so handelt, wer so lebt, hey, der begeht Sünde. Der verfehlt Gottes Ziel für sein Leben, weil er gegen das Gebot der Nächstenliebe verstößt. Und das ist die gemeine Frage, die herausfordernde Frage, die wir uns heute zu stellen haben. Wie gehen wir mit Leuten um, die Ansehen haben, die Bedeutung haben? Und auf der anderen Seite, hey, wie gehen wir eigentlich mit Menschen um, die das nicht haben? Wisst ihr, um das deutlich zu machen, dass es hier nicht um eine persönliche Meinung von Jakobus geht, verweist er auf Jesus. Auf Jesus Christus, den Herrn der Herrlichkeit. Und Jakobus ist davon überzeugt. Ich finde das so schön, dass er es so betitelt, der Herr der Herrlichkeit. Er ist davon überzeugt, dass wenn wir Jesus Herrlichkeit gesehen haben, wenn sie unser Herz erfüllt hat, hey, dann verblasst alles Äußerliche, was wir bisher kannten. Es hat keine Bedeutung mehr. Aber wenn wir auch auf diesen Jesus schauen, dann müssen wir verstehen, dass er hochsensibel ist. Hochsensibel ist, wie man mit diesen Armen und Notleidenden umgeht und wenn es um die Integrität seiner Gemeinde geht. Also Jakobus sagt, wo Gott, wo Jesus geehrt wird, da kann es keinen Personenkult gehen. Da kann es nicht um Ansehen, um Äußerlichkeiten von Menschen gehen. Dort, wo Jesus geehrt wird, da können uns äußerliche Pracht nicht beeindrucken. Und Jakobus sagt, hey, dieser Jesus, das ist unser Vorbild. Schaut mal, der hat das doch vorgelebt. Eine Geschichte in Lukas 7. Jesus wurde eingeladen von einem wohlhabenden Pharisäer, einem Gelehrten. Und die tauschten sich aus. Und was kam auf einmal plötzlich durch die Tür? Eine Prostituierte. Und sie ging an Jesus Füße. Mit ihren Tränen wusch sie seine Füße. Sie küsste seine Füße ununterbrochen und salbte seine Füße mit Öl. Und der Gelehrte, der daneben saß, dem kam Ekel. Der sagte, ich dachte, Jesus wäre ein Rabbi. Ich dachte, der Mann kennt Gottes Wort. Und der lässt sich von dieser Prostituierten berühren. Und was tut Jesus? Er demütigt ihn. Er stellt diese Frau, diese Prostituierte, die in dieser Gesellschaft gar keine Bedeutung hatte, Abschaum war. Er sagt so, hey, Kollege, die steht über dir. Die hat etwas getan, da kommst du gar nicht ran. Jesus hat nie Unterschiede gemacht. Wisst ihr, Jesus wurde, auch Lukas 7, 34, Jesus wurde Trinker und Säufer genannt. Warum? Weil er mit den Zöllnern, mit den Sündern, mit dem Abschaum der Stadt sich umgab und gerne Zeit mit ihm verbrachte. So war Jesus. Und wenn es um die Frage geht, wie unser Miteinander in der Gemeinde auszusehen hat, in Bezug auf soziale Unterschiede, reich oder arm, oder was für andere Unterschiede, Kultur, Nationen, was auch immer, dann spielt es nur die Rolle, dass es keine Rolle in der Gemeinde Jesus spielt. Und Jakobus sagt, an diesem Unterschied wird unser Glaube geprüft. Je nachdem, wie wir das leben, zeigt sich echter Glaube. Und warum ist das in Gemeinde so? Warum erwartet das Gott von uns? Wir sehen Jakobus, der analysiert ganz scharf und unerbittlich, was er in der Gemeinde sieht. Da werden Reiche hofiert. Aber die werden nicht nur gut behandelt, sondern das auf Kosten, dass Arme links liegen gelassen werden oder sogar noch herablassend behandelt werden. Und er sagt so, hey, da, wie es hier aussieht, so sieht es auch draußen im richtigen Leben aus, in der Welt. Die Spielregeln, die ihr hier gerade lebt, das sind die Spielregeln, die in der Welt gelten. In der Welt, da werden die mit Ansehen, die mit Titel, die mit Reichtum, wow, die werden besonders behandelt. Wenn irgendwo ein Star, wenn irgendwo große Menschenmengen in der Schlange stehen und so, du weißt, entweder gibt es das umsonst, oder da ist irgendwie eine berühmte Persönlichkeit. Und ich war mal bei so einer Veranstaltung, wie die Leute kreischen, sie weinen, ihre Stars, und sie stehen stundenlang an, um die zu sehen, um mal die Hände zu schütteln. Wow, und was für ein Erlebnis. Sie bekommen eine besondere Behandlung, überall den Ehrenplatz. Und wenn du schon reich und berühmt bist, dann musst du nicht mehr für dein Essen und all das bezahlen. So ist es, wenn du reich und angesehen bist. Und wisst ihr, es liegt in unserer Natur, dass uns Äußerlichkeiten beeindrucken. Titel, Erfolge, Reichtum, auch in der Gemeinde. Wenn wir uns die Korinthergemeinde anschauen, da gab es diesen Streit. Wer ist der beste Pastor und zu wem gehöre ich? Ich gehöre zu Paulus. Du gehörst zu Petrus, ist okay, aber Paulus ist es. Nee, Apollos ist es. Oder der Streit unter den Jüngern. Wer ist der Größte? Wer hat das meiste Ansehen bei Jesus und wer sitzt zu Rechten Jesus später? So, das ist unsere Natur. Äußerlichkeiten, auf die legen wir unglaublichen Wert. Und auch in unserer Gemeinde, auch bei uns, sind wir von dieser Kultur nicht frei. Menschen unterschiedlich zu betrachten und zu behandeln. Manche Menschen sind uns wohlgesonnen. Manche Menschen sind uns wohlgesonnen, vielleicht weil sie eine gute Stellung haben. Könnte uns ja einen Vorteil bringen. Wisst ihr, wir hatten hier mal Profi-Basketballer von den EW Baskets. Schon sehr, sehr lange her. Und manchmal denke ich, ah, wäre cool, wenn die hier wären, oder? Hey, was für eine evangelistische Auswirkung hätte das, wenn die hier in dieser Gemeinde wären? Das könnten wir doch nutzen, dadurch hätten wir einen Vorteil. Und schon merken wir, wie Äußerlichkeiten uns beeinflussen. Aber diese Art hat Auswirkungen. Das ist jetzt ganz wichtig. Jetzt musst du die Ohren sehr weit aufmachen. Diese Art zu leben hat Auswirkungen. Und sie macht das Wort, das wir verkündigen, das hier zentral als Fundament unserer Gemeinde steht, es macht es unglaubwürdig. Wenn wir so leben, können wir so viel von Gottes Liebe erzählen, wie wir wollen, aber wenn wir so leben, es macht unsere Gemeinde unglaubwürdig. Und nicht nur das, die Gemeinde, ihre Einheit und das Lob Gottes steht in Gefahr. Wo sowas passiert, da kann es keine Einheit geben. Und das, sagt Gott, ist das Wichtigste in Gemeinde. Hier hat Jesus gebetet, Johannes 17. Ich bete, dass sie eins sind, wie du und ich eins sind. Deswegen sagt Jakobus, hey, das ist nicht mal was, seid mal netter zueinander. Das ist das ganz Wichtige, was unglaublich starke Kraft in unserer Gemeinde hat. Und deswegen ist Jakobus auch nicht bereit, sich damit abzufinden, zu sagen, hey, komm, ist halt so. Die haben andere Stärken. Er sagt, nein, das geht nicht. Er sagt, hey, ihr tragt doch den Namen Jesus über euer Leben. Ihr seid doch getauft. Der Name Jesus wurde doch über euch ausgerufen. Und dann sagt er, wenn das passiert ist, dann geht das nicht mehr. Dann könnt ihr nicht mehr so unterschiedlich mit Menschen umgehen. Wisst ihr, ihr Lieben, ich trage einen Ring. Und in diesem Ring steht der Name meiner Frau. Daniel und Elisabeth. Oder Elisabeth und Daniel, ich weiß es nicht mehr. Hab schon lange nicht mehr reingeguckt. Aber wichtig ist, dass ich weiß, welcher Name da drin steht, oder? Ich gehöre zu ihr. Ich bin ihr. Und ich hoffe an meinem Verhalten, liebe Frauen, sieht man, dass ich mit euch nicht umgehe, als wäre ich ein Single. Es gibt nur eine Frau, die mich außer meiner Frau hier küsst. Ich sage es jetzt extra nochmal von der Bühne aus. Hier gibt es eine hübsche, rothaarige Frau. Und das ist meine Mama, okay? Ich muss das immer wieder sagen, weil die mich immer überall abknutscht. Also die darf mich auch küssen. Aber ich rede mit anderen Frauen nicht so, als wäre ich ein Single. In meinem Leben gelten nicht mehr die Maßstäbe eines Singles. Das wäre ein Widerspruch zu meiner Ehe. Und Jakobus sagt, das wäre ein Widerspruch zu dem Namen, der über uns ausgerufen wurde, zu dem wir gehören, dessen Sein wir sind. Und diesen Widerspruch, diesen Gegensatz macht Jakobus nochmal mit zwei starken Begriffen deutlich. Der erste Begriff ist Gerechtigkeit. Wir wünschen uns Gerechtigkeit. Wir wünschen, dass wir gerecht sind. Und Jakobus sagt, wenn wir aber Menschen so beurteilen, dann werden diese Menschen diskriminiert. Und dann sagt er, dann sind wir parteilich. Dann treffen wir Vorurteile, Urteile über Menschen. Und er sträubt sich auch nicht davor, uns dann mit Richtern zu vergleichen, die Böses in Absicht haben, die bestechlich sind, die untreu sind und ungerecht. So sind wir, wenn wir so handeln. Der zweite Begriff, den Jakobus mit uns teilt, ist Erbarmen. Und Erbarmen ist nicht das Gleiche wie nett sein. Wir wollen gerne immer nett sein, weil nett sein ist einfach. Nett sein kann man einmal machen und dann geht man wieder. Aber die Bibel spricht eigentlich nie von nett sein, sondern von Erbarmen. Und Erbarmen ist etwas, was wir tun. Wenn jemand hungert, wenn jemand Not leidet und jemand beschämt ist, hey, dann hilft das der Person nicht nett zu sein. Es hilft ihr auch nicht, gleichgültig zu sein. Es hilft nur, wenn sich eine Person dieser erbarmt und ihr aufhilft. Der barmherzige Samariter, die meisten von uns kennen die Geschichte. Und die Frage ist für uns, wo geschieht das bei uns? Wo haben wir den Notleidenden, den Armen in unserer Gemeinde im Blick? Oder wo stehen wir in der Gefahr, den gar nicht zu sehen, weil unser Blick nur auf die gerichtet sind, die uns wohlgesonnen sind, die wir besonders lieb haben, was ja auch alles nicht schlecht ist, aber auf Kosten darauf, dass wir den Notleidenden, dem, der am Rand steht, nicht mehr sehen. Und wenn du dich jetzt gerade schlecht fühlst, hey, es ist ein Thema, das die Gemeinde Jesu von Tag 1 begleitet. Die erste Gemeinde hatte auch schon dieses Problem. Wisst ihr, die erste Gemeinde, die hat sich um die Armen gekümmert. Und es gab jeden Tag Essensausteilung. Keiner musste hungern. Kein Kind, alle gingen satt ins Bett, waren glücklich. Darüber sind Leute glücklich früher gewesen, eine Mahlzeit zu haben und gesättigt zu werden. Und doch, da gab es eine Gruppe mit griechischem Hintergrund, Witwen aus einem benachteiligten Milieu. Die kamen zu kurz. Die ging irgendwie immer leer aus. Alle haben was zu essen und dann kamen sie an und, oh, sorry, ist heute leider nichts mehr da. Versuche es sonst gerne morgen nochmal. Und das störte die Einheit. Es kam zu einem Aufruhr und die haben gesagt, so, hey, es kann doch nicht sein, dass in der Gemeinde Jesu diese Menschen benachteiligt werden, dass die immer ausgehen, leer ausgehen. Und was hat die Leitung gemacht? Sie hat eine Diakonie eingesetzt, Diakone, die sich darum gekümmert haben. Und das Interessante ist, das ist ein sehr interessantes Detail, dass die Leute, die dafür eingesetzt wurden, aus diesem Milieu kamen. Also die, die zu kurz kamen, stellten die ein, die das Problem beheben sollten. Die, die unten waren, die wurden erhoben. Und was für ein schönes Vorbild ist das? Da wurde Not in der Gemeinde gesehen, aber sie wurden nicht einfach als Bedürftige abgestempelt, sondern sie wurden respektiert und gewertschätzt und sie wurden mit einbezogen und sie wurden dadurch erhoben. Aber es gibt so viele Beispiele, wo sich den Benachteiligten erbarmt wurde. Wir hatten letztes Jahr, glaube ich, eine Reihe zu König David, dem König, also der größte König des Alten Testaments. Aber der arme Kerl, der wurde nicht mehr von seinem Vater in Betracht gezogen, als es darum ging, wer der König ist. Aber Gott hat ihn gesehen. 1. Korinther 12, wo es um den Leib Christi geht, da spricht nicht Paulus von der Prediger. Nein, nein, nein. Er sagt, jeder hat seine wichtige Funktion, aber besondere Ehre bekommen die, die in unseren Augen geringschätzige Dienste vollziehen. Die, wo wir sagen, ach, ich sage oft so oft, ach, ich putze ja hier nur. Nein, nein, nein. Die Bibel sagt, besonders diese Dienste bekommen bei Gott besondere Ehre. Oder auch Israel. Es war das kleinste und schwächste Volk. Und Gott hat es auserwählt. Lies dir mal das Lukas-Evangelium durch und schau mal, welche Gruppen besondere Beachtung bei Jesus bekommen. Sehr interessant. Und die Frage ist, warum hat Gott so eine Vorliebe für die, die am Rand stehen, die niemand anderes sieht, die zu schwach sind, um selbst stark zu sein und für sich einzutreten? Warum erwählt gerade, sagt Jakobus, Gott die, im Glauben reich zu sein? Warum erwählt er sie als seine Erben? Warum handelt Gott so, wenn doch unsere Gesellschaft, das, was wir kennen, so anders es vorlebt? In Vers 5 sagt Jakobus, hört. Wisst ihr, wenn jemand sagt, hört, habe ich ja gerade eben auch zu euch gesagt, ihr müsst eure Augen, Ohren besonders aufmachen, dann ist besondere Aufmerksamkeit vonnöten. Und er sagt, hört und richtet euren Blick auf das Wesen Gottes. Der, der den Menschen geschaffen hat. Zwar unterschiedlich im Wesen, aber gleichwertig in der Würde, weil jeder nach seinem Abbild geschaffen ist. Und darum, sagt Jakobus, hat jeder Mensch auch das Recht, gleichwertig behandelt zu werden. Und vielleicht sitzt du heute hier und sagst, ist doch selbstverständlich, steht in unserem Grundgesetz. Aber wisst ihr was? Es gibt viele Regionen in dieser Welt, wo dieser Grundsatz nicht gegeben ist und nicht selbstverständlich ist. Und nur weil er in unserem Grundgesetz steht, ist er nicht in unserer Gesellschaft verankert. Es gibt so viele Menschen, die hier aufwachsen, die hier leben und benachteiligt sind. Einfach nur aufgrund, weil sie in der falschen Familie geboren sind, in der falschen Gegend aufwachsen. Dass jeder Mensch ein Recht bekommt, das ist eine Frucht des christlichen Glaubens. Es ist nicht etwas, was der Welt selbstverständlich ist, sondern es ist eine Frucht des christlichen Glaubens, weil Gott allen dieselbe Würde verliehen hat. Ein zweites Warum, warum Gott so eine Vorliebe hat, die finden wir etwas früher in Kapitel 1. In Kapitel 1 sagt Jakobus, der Niedrige soll sich seiner Höhe rühmen und der Reiche seiner Niedrigkeit. Also der Reiche soll daran denken, okay, ich mag zwar reich sein, ich mag zwar Titel haben, mir mag es richtig gut gehen, ich habe vielleicht sogar Ansehen, aber vor Gott bin ich ein armer Schlucker. Das sagt Jakobus zu dem Reichen, das soll er sich bewusst sein. Du hast das zwar alles äußerlich, aber Gott hast du nichts vorzuweisen, was vor ihm zählt. Also Jakobus bringt uns eine besondere Sicht auf unsere Identität. Er sagt, wenn du darüber nachdenkst, wer du bist, was glaubst du, wer bist du eigentlich? Du magst dich vielleicht gut kleiden. Wow, die Menschen, wenn die dich sehen, sagen, hey, schön dich zu sehen. Das ist aber eine Freude, dass ich dir heute begegnen darf. Vielleicht lebst du sogar ökologisch korrekt. Du bist nachhaltig, vielleicht super erfolgreich oder wohlhabend. Aber in deiner Identität bist du trotzdem vor Gott arm. Auch wenn du äußerlich reich bist. Die frohe Botschaft an uns Reiche ist aber, und trotzdem lädt uns Gott ein an seinen Tisch. Aber umgekehrt sind die Armen reich. Und das ist eine Logik, wie kann das sein? Wenn sie nichts haben, wenn sie nichts erreicht haben, einfach aus dem einfachen Grund, weil der Reichste aller Reichen sich arm gemacht hat, um sie reich zu machen. 1. Korinther 8, Vers 9. Ihr wisst ja, woran sich die Gnade von Jesus Christus, unserem Herrn, gezeigt hat. Er, der reich war, wurde arm, damit ihr durch seine Armut reich werdet. Wisst ihr, Jakobus erinnert in diesem Abschnitt an Jesus Christus. An Jesus Christus, der seinen Thron verließ, der sich klein machte und Mensch wurde, der in Lumpen wie ein Verbrecher verachten und ohne jeglichen Schutz dort am Kreuz hang. Diesen malt Jakobus uns vor Augen. Jesus hat sich zum Armen schlechthin gemacht. Er, der reich war, hat sich zum Armen schlechthin gemacht. Und deswegen identifiziert er sich auch so sehr mit den Armen und Benachteiligten. Eine ganz besondere Stelle finden wir in Matthäus 25. Da sagt Jesus zu der einen Gruppe, hey, boah, ihr habt mir gegeben, als ich hungrig war. Ihr habt mir gegeben, als ich durstig war. Ihr habt mich aufgenommen, als ich keine Bleibe hatte. Und die Leute sagten, Jesus, wann haben wir dir das denn getan? Und er sagt, was immer ihr für einen meiner Brüder getan habt, und wäre er noch so gering geachtet gewesen, das habt ihr für mich getan. Das habt ihr für mich getan. Das ist Jesus' Beurteilungsmaßstab. Und dann sagen die anderen, hey, wir haben doch in deinem Namen Dämonen ausgetrieben. Wir haben doch das und das gemacht. Und Jesus sagt, ich kenne euch nicht. Das ist Jesus' Beurteilungsmaßstab. Und Jakobus sagt uns, wie dumm wir doch manchmal sind. Ihr lauft denen hinterher, die sich gar nicht für euch interessieren. Ihr bewundert die, die euch sogar noch benachteiligen würden, wenn sie könnten. Und diesen Maßstäben lauft ihr hinterher, die sich gar nicht für euch interessieren. Maßstäbe, die vor Gott gar nicht zählen. Jakobus sagt, wahrer Reichtum liegt darin, dass Gott uns erwählt hat, in nichts anderem. Wahrer Reichtum liegt darin, dass er uns erwählt hat. Ich komme langsam zum Schluss und ich möchte nochmal zusammenfassen, warum soll es also unter uns Christen in der Gemeinde Jesu nicht so sein wie in der Gesellschaft? Das eine Warum war, weil Gott jeden Menschen geschaffen hat und jedem Menschen Würde verliehen hat und damit das Recht gegeben hat, Teil zu sein. Und das zweite Warum ist, dass wir in dem Armen darin erinnert wurde, dass der Herr selbst arm wurde, um uns reich zu machen. Das ist der Grund, warum wir nicht parteilich sein sollen. Warum wir nicht mit zweierlei Maß messen sollen, Menschen unterschiedlich behandeln sollen, weil Christus uns gezeigt hat, was es bedeutet, arm zu sein. Die Band darf gerne auf die Bühne kommen. Wisst ihr, der Jakobus, der haut ziemlich auf den Tisch. Und in der Vorbereitung hat er mich getroffen. Er hat mich ziemlich überführt und hat mir gezeigt, wie sehr doch meine Gemütlichkeit sich doch manchmal vor der Verantwortung entziehen möchte. Ich es mir manchmal leicht machen möchte. Aber er mir ganz klar gezeigt hat, hey Daniel, du brauchst Veränderung. Wisst ihr, ich bin nicht der, der so ansehnlichen Leuten hinterherläuft und doch bin ich jemand aus meiner Ich-Bezogenheit, der dazu neigt, sich oft an die zu halten, die so sind wie ich, die zu mir passen, das, was unkompliziert ist und dabei manchmal auch Leute aus dem Blick zu verlieren, die ich so nicht sehe. Und ich merke auch in meinem Leben, hey, wie leicht neigen wir dazu, einem Maßstab dieser Gesellschaft zu folgen, der nicht von Barmherzigkeit geprägt ist, wo Menschen unterschiedlich behandelt werden. Wisst ihr, und Jakobus fordert dich und mich heute heraus. Er fragt uns, hey, woran orientierst du dich? Orientierst du dich, was alle machen? Ich weiß noch, in der Jugendarbeit damals, da habe ich mal über Sünde gesprochen und dann ging es um illegale Downloads. Dann sagte ein Jugendlicher, ja, komm, dann machen doch alle. Ich klaue denen ja nicht direkt was. Aber der Welt sich gleich zu machen, bedeutet nicht nur zu klauen oder Alkohol oder Drogen oder irgend so welche Sachen, sondern orientieren wir uns an den Maßstäben, die in dieser Welt vorhanden sind. Den Spielregeln, besondere Menschen hochzuhalten und den Niedrigen niedrig zu halten. Oder orientieren wir uns an Christus. Wie er mit uns umgegangen ist und wie er mit uns umgeht. Und das Vorbild, das er uns gezeigt hat, ist er unser Orientierungspunkt? Ist er das erstrebenswerte Ziel, auf das wir hinarbeiten? Hey, und wenn du das möchtest, wenn du sagst, Jesus, ja, ich will so werden wie du, dazu hast du mich berufen, dann darfst du sicher sein, dass der, der in dir lebt, durch seinen Geist, der Letzte ist, der sagen würde, ja, okay, dann seh mal zu, sondern der dir helfen wird, alles daran setzen wird, dass diese Frucht in deinem Leben auch geschehen wird. Und immer dann, wenn du strauchelst, wenn du fällst und merkst, ja Gott, wieder nicht geschafft. Ich habe den Alonso einfach lieber als den anderen. Ich habe Alonso wirklich lieb. Nur mal so, by the way. Dann dürfen wir uns auf seine Barmherzigkeit verlassen, wie er mit uns umgeht, wie er zu uns steht, dass sein Kreuz gereicht hat. Aber ihr Lieben, das darf uns nicht dazu bringen, uns dieser Verantwortung sich zu entziehen. Und ich merke in mir so eine Sehnsucht, auch in der Vorbereitung, hey, dass das, was in dieser Welt ist, und wir sehen es gerade, hey, unsere Politik, sie haben es nicht geschafft. Hey, und es ist super schwer, dieses Land zu leiten. Aber was tun sie? Parteilichkeiten. Der eine gibt den anderen die Schuld und sagt, hey, ich hätte es geschafft, aber mit dem ging es halt nicht. Der ist schuld. Andere, alle geben sich die Schuld und lass uns das nicht in die Gemeinde bringen. Lass uns diesen Maßstab dieser Welt nicht in die Gemeinde bringen, sondern so handeln, wie Jesus es uns vorgelebt hat. Der Welt immer unähnlicher und Jesus immer ähnlicher. Wisst ihr, wenn ich das Gemeindekennenlernseminar mache, dann spreche ich von der Asura Street. Das ist eine Gemeinde, Anfang 1905 oder sowas, von einem farbigen Mann gegründet. Der wollte Pastor werden. Aber weil er farbig war, durfte er nicht in der Vorlesung dabei sitzen. Aber durfte, die Leute waren so gnädig, er durfte im Flur zuhören. Die Tür war ein bisschen offen. Und der Heilige Geist hat es aber nicht aufgehalten, der Heilige Geist hat ihn gepackt. Er hat eine Erfahrung mit dem Heiligen Geist gemacht. Und dann ist er in diese Asura Street gegangen und hat den Menschen gedient, hat eine Gemeinde gegründet. Und warum ist diese Gemeinde so besonders? Warum sprechen wir heute von ihr? Weil in ihr eine ganz neue Ausgießung des Heiligen Geistes passiert ist. Und ich weiß nicht, wie diese Gemeinde funktioniert hat, ob da alles korrekt lief oder so welche Sachen, aber was dort passiert ist, dass Farbige und Weiße zusammen Gottesdienst gefeiert haben. Wisst ihr, und die Menschen waren erstaunt. Sie sagten, warte mal, das passt nicht zusammen. Aber der Geist Gottes hat es getan, weil diese Gemeinde auf Jesus ausgerichtet war, weil sie keine Unterschiede gemacht hat und Gottes Geist Raum gegeben hat. Und wisst ihr, wenn wir so leben, wenn wir sagen, hey Gott, wir wollen nicht perfekt sein, aber wir wollen dir ähnlicher werden. Wir wollen deinen Wertemaßstab in dieser Gemeinde integrieren und wir wollen deinem Geist dafür Raum geben, dann werden wir nicht allen Leuten gefallen. Aber die Menschen können nicht anders als staunen, weil hier in dieser Gemeinde Dinge passieren, die nur der Geist Gottes tun kann. Und ich liebe es, wie wir hier unterschiedliche Nationen sind. Hier sind Arme, hier sind Wohlhabende, Mittelschicht, alles ist dabei. Und der Jakobus fordert uns raus, hey, wie gehen wir miteinander um? Wie gehen wir miteinander um? Und er lädt dich ein, jemand zu sein, der sich an den Maßstab Jesus Christus ausrichtet. Er sagt, Heiliger Geist, hier bin ich und ich möchte dir folgen. Ich möchte einen Unterschied machen und ich möchte, dass diese Welt sieht, dass du Dinge tun kannst, die nur du tun kannst. Und deswegen kämpft da Jakobus so sehr für. Nicht um uns einen reinzuwürgen, zu sagen, wir sind alle blöd, wir sollen es besser machen, sondern diesen Plan Gottes zu sehen, den dieser Welt so sehr braucht. Und ich möchte dich einladen, hey, lass nicht zu, dass die Einheit der Gemeinde gestört wird. Vielleicht sind dir manche Menschen nicht wohlgesonnen, dann segne sie, bete für sie und frag dich als Prüfstand, gehe ich mit Menschen hier unterschiedlich um? Behandle ich den besonders, aber den anderen nicht so? Und dann bitte den Heiligen Geist für Veränderung. Bete, dass er etwas in dir bewirkt, das Liebe entfacht. Und Gott ist Liebe. Wenn wir um Liebe bitten, dann wird er uns nicht zurücklassen. Aber wir müssen unser Herz dafür öffnen und sagen, hey Gott, dieser Maßstab, den ich manchmal lebe, das ist nicht deiner. Aber ich möchte mich neu auf deinen Maßstab ausrichten und ich möchte das leben, wozu du mich berufen hast. Hey, ich bin gespannt, was dann passiert in dieser Gemeinde. Der Heilige Geist nicht zurückgehalten wird, sondern hier Dinge aufbrechen, die nur er tun kann. Und ihr Lieben, ich lade euch ein, sei ein Teil davon. Und prüf dich vor Gott. Nimm ihn hinein. Ich kann dir nur sagen, hier gibt es Menschen, die sind anstrengend für mich. Du natürlich nicht. Der andere natürlich. Hey, aber Gott hat mich gerufen, jeden zu lieben und nicht unterschiedlich zu behandeln. Und ich weiß, an vielen Stellen durfte ich erleben, dass wenn ich Gott darum gebeten habe, dass er mir die Kraft dazu gegeben hat. War nicht immer einfach, aber es ist möglich. Und deswegen, hey, entzieh dich nicht diesem Thema. Sag nicht, ach, das ist eine Sache, kann man mal so machen, aber muss ich nicht so ernst nehmen. Ich habe ja den Herrn lieb. Nein, er hat uns berufen, einen Unterschied zu machen. Okay? Lieben, wir wollen jetzt noch in einen Song hineingehen und Beter stehen an den Seiten bereit. Vielleicht möchtest du auch was, möchtest du Buße tun, wo Jakobus gesagt hat, hey, das Gesetz hat uns überführt. Vielleicht wurdest du heute Morgen überführt und hey, dann lass für dich beten oder geh direkt zu Gott und bete. Aber lass diesen Moment nicht verstreichen, wo Gott vielleicht heute was seinen Finger draufgelegt hat und gesagt hat, hey, mein Kind, hier bin ich mit offenen Armen. Ich verurteile dich nicht, aber ich habe einen besseren Plan für dich. Streck dich danach aus. Ich möchte noch beten. Jesus, ich danke dir, dass du in diese verlorene Welt gekommen bist und dich nicht hast von ihr einnehmen lassen, sondern uns den Vater gezeigt hast, der voll Liebe für die Verlorenen ist. Und ich danke dir, Herr, dass du uns herausgerufen hast durch dein Kreuz und durch deine Auferstehung und zu neuen Menschen gemacht haben, die nicht unter diesen Spielregeln ja versklavt sind, sondern ein anderes Vorbild haben, eine andere Quelle haben, Herr. Und doch fällt es uns manchmal so schwer, wir lassen uns so leicht da reinziehen. Und doch hast dein Wort uns heute gezeigt, Herr, dass du einen anderen Plan hast. Dass du dir wünschst, dass unser Leben voller Erbarmen ist, nicht voller falscher Gerechtigkeit und Vorurteile. Und ich danke dir, dass du uns helfen möchtest, immer mehr dir ähnlicher zu werden und dieser Welt zu zeigen, Herr, dass du der Weg, die Wahrheit und das Leben bist. Und wir danken dir, dass du zu uns stehst, in all unserer Schwachheit, wie dir nichts ja, darstellen müssen, sondern in all unserer Schwachheit, wie David, wie das Volk Israel zu dir kommen dürfen und sagen, bitte Gott, hilf mir. Und danke, dass du uns nicht abstoßt, sondern ja, mit liebenden Händen umarmst und zeigst, mein Kind, du kannst das. Ich bin mit dir und ich werde dich da durchführen. Amen.